Geschätzte Patreon-Backer und Steady-Unterstützer, willkommen zum The Port Magazin Nummer 32, der letzten Folge vor der Spielemesse E3. Und Gott, würde ich hier klassische News bringen, dann wäre das eine Marathonsendung. Rage 2, ein neues Fallout-Spiel, das nächste Assassin's Creed. Wie üblich werden viele neue Spiele bereits einige Wochen vor ihrer richtigen Enthüllung auf der E3 angekündigt. Aber das lest ihr überall in der Spielepresse. Hier bei The Port erzähle ich euch lieber, wie Valve im Rahmen einer Entwicklerkonferenz seine Steam-Plattform präsentiert, was der Konzern Entwicklern rät und welche neuen Features zu Steam kommen werden. Ich erzähle eine schöne Anekdote aus dem Markt um Steam-Sammelkarten. Wir schauen, wie PUBG auf die Konkurrenz durch Fortnite Battle Royale reagiert. Ich staune über die Auswirkungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung auf den Spielemarkt. Und ich erzähle euch, welches europäische Studio vor kurzem für über 100 Millionen Euro seinen Besitzer wechselte. Los geht's mit Steam. Valve-Vortrag zu Steam gibt Ausblick auf Entwicklung und neue Features. Am 30. Mai veröffentlichte der YouTube-Kanal der Entwicklerkonferenz Nordic Game einen Mitschnitt einer Valve-Präsentation, die wenige Tage zuvor auf der 2018er Konferenz in Malmö von Tom Girardino gehalten wurde, der in Valves Steam-Business-Team arbeitet. Mit seinem Vortrag wendet er sich an Entwickler, die auf Steam ihre Spiele veröffentlichen oder genau das vorhaben. Das ist klar einer dieser werbenden Konferenzvorträge, bei denen ein Unternehmen seine Plattform preist. Aber weil Giardino in diesem Fall auch Tipps gibt, wie man 2018 auf Steam erfolgreich ist, weil er viele Zahlen und Fakten nennt, weil er auf die geplanten Neuerungen für Steam eingeht und weil Valve ein notorisch verschlossenes Unternehmen ist, ist dieser Vortrag meiner Meinung nach auch für alle Steam-User interessant. Bekommt man hier doch ein paar Anhaltspunkte dafür, wie Valve seine Plattform sieht und inwiefern sich der Umgang von Entwicklern mit Steam verändern wird. Also, ich fasse mal ein paar Zahlen und Erkenntnisse aus diesem Talk zusammen. Wie gesagt, der Vortrag ist werblicher Natur. Eher bedenkliche Entwicklungen, wie etwa die Tatsache, dass der durchschnittliche Verkaufspreis von Spielen auf Steam sinkt, eine Entwicklung, auf die Steam Spy-Betreiber Sergei Galionkin im August letzten Jahres hinwies, ich hatte das im Magazin, von solchen Sachen hört man da freilich nix. Aber immerhin, im Talk geht Giardino zunächst darauf ein, wie sich Steam seit der Einführung von Steam Direct verändert hat und spricht hierbei auch an, dass dieser Wandel für einige Entwickler beängstigend ist. Statt 70 Spiele-Releases pro Woche, zu Zeiten des Greenlight-Systems, gibt es nun 180. Dafür sei die Zahl der aktiven Nutzer deutlich gestiegen. Seit Steam Direct gestartet ist, kamen 20 Millionen User hinzu. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres etwa kamen 13,5 Millionen neue User zu Steam, was laut Valve etwa die Bevölkerung von Uruguay ist pro Monat. Und laut Valve sind nun mehr Entwickler auf der Plattform erfolgreich als je zuvor. Giardino unterstreicht, dass Steam nun deutlich mehr Währungen und Zahlungsarten unterstützt und somit weitaus mehr Märkte für die Entwickler erschließt. Seit etwa die Ukraine im Oktober 2017 voll von Steam bedient wird, stiegen die Umsätze dort um 45%. In Argentinien stiegen sie im gleichen Zeitraum um 66%. Besonders stark wächst hierbei der asiatische Markt, aber auch der Nahe Osten, Osteuropa und Südamerika wachsen deutlich mehr als die bereits gereiften Märkte in Nordamerika und Westeuropa. Und hier betont Giardino, ist es wichtig für Entwickler, ihre Spiele zu lokalisieren. Interessanter Fakt, weniger als ein Drittel aller Steam-User spricht Englisch. Dabei unterstützen die meisten Spiele, die auf Steam veröffentlicht werden, nur Englisch. Und was ich auch noch nicht wusste, was ein User als primäre Sprache seines Steam-Accounts einstellt, das beeinflusst, was er im Store sieht. Konkret sind das Spiele, deren Interface die Sprache des Users spricht. Tut ein Spiel das nicht, dann stehen die Chancen schlecht, dass ein User überhaupt drauf stößt, falls es nicht ein ohnehin sehr beliebter Titel ist. Mein Learning aus dieser Info, ich muss Steam schon sagen, dass ich als Sekundärsprache auch Englisch spreche, sonst sehe ich weniger Spiele in Valves algorithmusgesteuertem Store-Schaufenster. Die von den Steam-Usern am meisten gewählte Sprache? Vereinfachtes Chinesisch, ganz knapp vor Englisch. Und diese beiden Sprachen machen den Löwenanteil der bei Steam eingestellten Sprachen aus. Die restlichen, wie etwa Deutsch, Französisch, Russisch, Japanisch, verteilen sich relativ gleichmäßig. Und Asien macht inzwischen auch 24% der Umsätze in Steam aus. Ein interessanter Datenpunkt hierbei, die Lokalisation eines Spiels nach dem Launch bringt im Schnitt messbare Umsatzgewinne. Für Englisch etwa 200%, für Koreanisch 140%, eine nachträgliche Lokalisation in Chinesisch 69%. Allerdings, so Valve, ist das alles von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Dann geht Giardino noch auf die Wichtigkeit des im Dezember verbesserten Kuratoren-Features und der Wishlist ein. Naja, nicht so wirklich spannend, aber eins, das wusste ich nicht, dass 8 der 10 meistgenutzten Kuratoren eine andere Sprache als Englisch haben. Das war mir neu. Im letzten Teil gibt er dann noch einen Ausblick auf die Zukunft von Steam. So arbeitet Valve an einer einheitlichen, zukunftssicheren Controller-API für Steam-Entwickler, also einer Software-Schnittstelle, die alle möglichen Controller-Hardware mit einem Spiel kompatibel macht, ohne dass ein Entwickler jedes einzelne Modell händisch implementieren muss. Und hierbei musste ich staunen, 1% der 17,4 Millionen bei Steam registrierten Controller sind Switch Pro Gamepads? Nintendo Switch Pro Gamepads, die über 50 Euro kosten? What the fuck? Auch in Virtual Reality ist Valve immer noch investiert und arbeitet aktuell am Support für neue und kommende Virtual Reality und Mixed Reality Headsets, sieht fast 80% Wachstum der monatlich aktiven User in VR-Spielen im Vergleich zum Vorjahr und arbeitet an neuer Controller- und Tracking-Hardware. Dann bewirbt er noch ein Feature, das mir als solches nie wirklich präsent war, aber das ich schon oft benutzt habe, Steams Inventory Service, die Möglichkeit für Entwickler, ein persistentes Inventar für Spielobjekte, gerne auch im Marketplace handelbar, im Spiel zu haben, ohne dass die Entwickler sich dabei um das User-Interface oder die Technik kümmern müssen. Das wird also alles von Steam gehostet, die ganzen Inventargegenstände liegen dann auf Steam-Servern. Und dieses Interface wird jetzt schon von vielen Spielen genutzt, etwa für Kleidungsstücke und Waffenskins von PlayerUnknown's Battlegrounds, Rust oder Payday 2. Dann plant Valve noch ein neues Feature namens Steam Events. Entwickler können über dieses Tool auf Aktionen wie Gewinnspiele, Turniere, Doppel-XP-Wochenende oder Livestreams hinweisen. Und dafür haben sie auch die Möglichkeit, das kleine Bildchen, das neben ihrem Spieletitel irgendwo im Store angezeigt wird, zu modifizieren, dass auch dieses kleine Bildchen auf Events hinweist. Auch nur ein kleines Detail. Genauso ein kleines Detail wie die neuen Steam-Entwicklerseiten, die aktuell im Beta-Test sich befinden. Aktuell erhält man beim Blick auf den Namen eines Spieleentwicklers lediglich eine simple Liste von Titeln desselben Studios. Genauso kann man den Publisher anklicken und sieht eine Liste der anderen Titel, die auf Steam gepublished wurden, von eben jedem Publisher. Zukünftig sollen Entwickler und Publisher eine anpassbare Homepage bekommen, über die sie mit der Community interagieren können. Das ist eigentlich ein kleiner, logischer Schritt für Steam, so dass man eben mit einem Entwicklerstudio allgemein kommunizieren kann, ohne dass man in die User-Diskussion oder News des gerade aktuellen Titels gucken muss. Mehr Neuigkeiten gab Valve im Rahmen dieses Vortrags nicht preis. Dafür habe ich aber vor einiger Zeit noch eine andere sehr nette Geschichte in und um Steam entdeckt. Early Access Strategiespiel stürmt die Charts dank russischer Bots. Am 24. Mai erzählte der Spieleentwickler Elliot Grant auf Reddit, wie sein Early Access Spiel Prismata, ein Strategiespiel mit Sammelkarten und Brettspielelementen, eines schönen Tages plötzlich der viertmeistgespielte Titel auf Steam war. Fast 105.000 User spielten es gleichzeitig, zumindest wenn man der Statistikseite von Steam glaubt, und das, wo es doch normalerweise nur einige hundert sind. Und laut der Server-Telemetrie spielten diese Zehntausenden von Usern das Spiel überhaupt nicht. Das waren Phantome. Was war da also los? Grant erklärt dann, wie eine gut gemeinte, aber unbedacht durchgeführte Key-Verschenk-Aktion die Ursache oder der Ausgangspunkt dieses User-Ansturms war. Denn aktuell ist nur die Bezahlversion seines Spiels im Steam Early Access. Da ein Free-to-Play-Launch geplant war, konnte Grant aber massenhaft Steam-Keys für den Test dieser Free-to-Play-Version im Entwickler-Backend erstellen lassen. Offensichtlich unterstützt Valve Free-to-Play-Projekte mit genau sowas, also der Möglichkeit, viele Keys zu erstellen und bietet auch die entsprechenden Mechaniken an, um ein Spiel von einer Bezahl- zu einer Free-to-Play-Version zu machen. Weil er so viele Keys hatte, war Elliot Grant naiv genug, auf Twitter jedem einen Key zu versprechen, der ihn retweetet und auf Twitter folgt. Er hoffte auf ein paar Dutzend und erhielt 3000. Und beim Versuch, alle Interessenten mit Keys zu versorgen, scheiterte er immer wieder an den Spam-Abwehrmechanismen von Twitter, Discord oder Google Docs. Es gelang ihm einfach nicht, seine tausenden Keys automatisch an alle Teilnehmer loszuwerden, ohne dass irgendwo eine Schutzvorrichtung aktiv geworden ist, die es verhindert hat, dass er eben massenweise Privatnachrichten verschickte oder tausenden Usern einen Zugriff auf ein Google-Dokument erlaubt. Stattdessen entschied er sich, Valve um ein Free-to-Play-Wochenende zu bitten. Eine Aktion, die ein Entwickler offensichtlich nicht von sich aus einstellen kann, sondern beim Valve beantragen muss. Und hierbei geschah ein kleiner Bug. Das Spiel wurde bei Steam nämlich als 100% Rabattaktion gelistet, nicht aber als Free-to-Play-Spiel. Und das hat Auswirkungen auf Steams Sammelkartensystem. In Free-to-Play-Spielen ist der Erhalt von Steam-Sammelkarten nämlich an den Kauf von Mikrotransaktionen gebunden, bei Bezahlspielen nicht. Prismata war also für 3 Tage lang ein Spiel, in dem es kostenlos Sammelkarten zu holen gab, weil es eben nicht als Free-to-Play Spiel gelistet war. Gleichzeitig hat das Spiel nichts gekostet. Es gab da also 5 Sammelkarten darin zu finden, jede von denen einige Cents wert. Und das sorgte für eine Art Sammelkarten-Goldrausch. Der allergrößte Teil dieser zehntausenden Steam-Accounts, die das Gratis-Wochenende nutzten, waren von Bots gesteuert. Und die haben oftmals dem Steam-System nur vorgegaukelt, dass das Spiel überhaupt gespielt wird, um diese Sammelkarten freizuschalten und automatisch weiterzuverkaufen. Die meisten dieser Bots hatten russische IPs. Grant glaubt, dass da eine Schattenindustrie zehntausender Accounts existiert, die automatisierte Sammelkarten farmen und automatisch weiterverkaufen. Weil es eben geht und weil es sich lohnt. Er schließt damit, dass die ganze Sache aber auch positive Seiten hat. Über 20.000 echte neue Spieler kamen hinzu, außerdem etwas Medienaufmerksamkeit. Und dann verrät er auch noch eine Sache, die ich nicht wusste. Von jeder verkauften Steam-Sammelkarte erhält er als Entwickler eine Kommission von Valve. Etwa 1 US-Cent. Was die Bots an diesem turbulenten Wochenende für ihn erwirtschaftet haben, das will er jedoch nicht behalten, sondern in Form von Turnierpreisgeldern seiner Community zurückgeben. Und ich bin von dieser Story ganz prächtig unterhalten und staune darüber, auf welche kreative und dubiose Art und Weise Leute im Steam-Ökosystem ihr Geld verdienen. PUBG-Spielerzahlen sinken deutlich, Entwickler klagen gegen Epic Games Korea. Wie die Website PC Games N am 22. Mai bemerkte und wie sich auf steamcharts.com sehr gut nachvollziehen lässt, sind die Userzahlen des Battle Royale Shooters PlayerUnknown's Battlegrounds in den letzten Monaten deutlich gesunken. So erreichte das Spiel Mitte Januar ein Allzeithoch bei den gleichzeitig aktiven Spielern, unfassbare 3,2 Millionen, liegt aber aktuell bei diesem Wert nur noch bei etwa 1,4 Millionen. Freilich sind das 2 willkürliche Datenpunkte, einer davon ist auch noch extrem und PUBG ist immer noch mit Abstand das meistgespielte Spiel auf Steam. Aber es ist nicht mehr das meistgespielte Battle Royale Spiel. Epic Games Fortnite Battle Royale ist es gelungen, sich die Führungsrolle zu schnappen, sowohl was die Spielerzahl als auch was die Umsätze angeht. Zum Beispiel machte PUBG 2017 insgesamt 700 Millionen US-Dollar Umsatz. Und allein im März 2018 schaffte Fortnite knapp 300 Millionen. Und Epic Games hat einen strategischen Vorteil, es ist Free-to-Play. Es tröpfeln also beständig neue Umsätze ein und die ergeben insgesamt einen reißenden Strom aus Kohle. Genug, dass Epic Games in den nächsten 12 Monaten 100 Millionen US-Dollar in E-Sports-Preisgelder investieren kann oder jährlich bis zu 5 Millionen in Indie-Entwickler. PUBG hat mittlerweile auch einige Mikrotransaktionen, aber das Gros seines Geschäfts dürfte die PUBG Corporation bereits gemacht haben, mit dem einmaligen Verkaufspreis des Spiels, 30 Euro. Wie will man dagegen die extrem erfolgreiche, auf Hochtouren laufende Free-to-Play-Monetarisierungsmaschine von Fortnite anstinken? Eine Antwort darauf scheint zu lauten, mit der Hilfe eines Anwalts. So berichtete die Website der Korean Times am 25. Mai, dass die PUBG Corporation, eine Tochterunternehmen des koreanischen Publishers Bluehole, Klage gegen Epic Games Korea eingereicht hat, wegen Urheberrechtsverletzung. Genauere Infos, die konkrete Argumentation, Details zur Klage, die gibt es aktuell nicht zu finden, wohl aber ein paar Informationen aus der Vergangenheit. So hat der Bluehole Vice President und Executive Producer Chang Han sich bereits im September des letzten Jahres beim Release des Battle Royale Modus von Fortnite wie folgt geäußert. Zitat: Wir hatten eine andauernde Beziehung zu Epic Games während der Entwicklung von PUBG, da sie die Unreal Engine 4 entwickeln, die Engine, die wir für das Spiel lizenziert haben. Nachdem wir das wachsende Feedback unserer Community vernommen und das Gameplay selbst untersucht haben, sind wir besorgt, dass Fortnite die Spielerfahrung kopieren könnte, für die PUBG bekannt ist. Zitat Ende. Oh Mann, und das alles angesichts der Tatsache, dass PUBG das Battle Royale-Genre nicht erfunden hat. Battle Royale entstand aus den Last Man Standing-Spielmodi von Online-Shootern und das Spielprinzip erblickte in seinen frühesten Formen als Minecraft-Spielweise oder als Arma 2-Mod das Licht der Welt. Bluehole oder die PUBG Corporation haben Battle Royale nicht erfunden. Dass hier jetzt geklagt werden muss? Und das auch noch gegen ein Unternehmen, das den PUBG-Entwicklern die Engine lizenziert? Das könnte ähnlich lustig werden wie die Klage von Crytek gegen Cloud Imperium Games wegen Star Citizen, über die ich hier bereits berichtete. Da ist übrigens der aktuelle Stand, dass die Crytek-Anwälte beantragten, an sämtliche Daten von Cloud Imperium Games zu gelangen, inklusive etwa dem Mailverkehr mit Bäckern. Die Anwälte der Angeklagten sperrten sich dagegen und bekamen am 17. April recht. Es wird an dieser Front also immer noch getanzt und ich bin gespannt, wie diese Sache ausgeht. Und ich glaube nicht, dass der aktuelle Battle Royale-Hype mit irgendwelchen Klagen zu beenden ist. Spiele verschwinden von Steam, DSGVO sei Dank. Am 31. Mai ist das Multiplayer-Kampfspiel Mirage Arcane Warfare von Steam und anderen Stores verschwunden. Der Nachfolger des Mittelalter-Ego-Kampfspiels Chivalry inszenierte flotte Schlachten zwischen Zauberern und war kein Erfolg. Das Spiel ist vor einem Jahr erschienen und hatte zuletzt keine aktive Online-Community mehr. Dass es von Steam verschwand, hat also recht viele Gründe. Ein Teil davon ist den Entwicklern zufolge aber auch die am 25. Mai in Kraft getretene EU-Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO. Weil diese Gesetzgebung allen Websites, Digitalplattformen und auch Online-Spielen Anpassungen und Informationspflichten auferlegt, was den Gebrauch von Userdaten angeht, lohnt es sich für die Entwickler einfach nicht, das eigene System für teuer Geld zu überarbeiten. Gleichzeitig können sie das Spiel nicht mehr im Originalzustand anbieten, weil es dann gegen die DSGVO verstößt. Ein bereits verwaistes Online-Spiel verschwindet also von Steam. Das ist ja mal keine wichtige Nachricht. Ich finde es aber interessant, welche weitreichende Folgen dieses eine EU-Gesetz international hat. Dass im Zuge dieser Gesetzgebung Spiele wie das Shooter-MOBA Super Monday Night Combat oder der ehemals sehr beliebte Third-Person-Shooter Loadout aus den virtuellen Händlerregalen verschwinden, das ist schon krass. Diese Spiele verschwinden wahrscheinlich für immer aus den Ladenregalen, weil es zu teuer wäre, sie DSGVO-konform zu machen. Und ja, es waren nur Online-Games, die ohnehin praktisch keine Spieler mehr hatten, aber es waren Spiele, die immer noch verfügbar waren. Sie waren präsent, sie waren spielbar, aber jetzt sind sie Geschichte und kein Teil der Gegenwart mehr. Dass die Datenschutzgrundverordnung derart weitreichende Folgen haben könnte, das hätte ich nicht gedacht. Und um jetzt mal abzuschweifen, es ist erstaunlich, wie man als Netzbenutzer das neue Gesetz spürt, nicht wahr? Wie viele Unternehmen und Dienste mir schreiben und mich bitten, doch bitte wieder meine Daten nutzen zu dürfen, wie viele Websites teils extrem verschachtelt Zustimmung von mir einholen oder wie einige US-Webseiten schlicht kapitulieren. Der Online-Auftritt der US-Tageszeitung USA Today ist für mich etwa eine herrlich minimalistische Seite, die nur aus Text und Bildern besteht. Weniger cool, der MMORPG-Klassiker Ragnarok Online geht zwar nicht vom Netz, sperrt aber alle europäischen User aus und fährt seine EU-Server runter. Boah, ausgesperrt. Das fühlt sich ganz mies an. Viel schlimmer als das komplette Verschwinden eines Titels. Und eigentlich sollte ich mich ja freuen, dass die Devs hier einen billigen Weg gefunden haben, ihr Spiel am Leben zu erhalten. Und ich wollte es eh nie spielen. Aber ausgesperrt, das fühlt sich echt nicht so cool an. Filmpublisher kauft Rage 2 Entwickler. Die Rede ist freilich von Avalanche Studios, dem Entwicklerteam hinter der Just Cause-Reihe und dem Mad Max Open World-Spiel, das aktuell unterstützt von id Software am Open World-Shooter Rage 2 arbeitet. In diesem unabhängigen Studio, das vor 15 Jahren von Christopher Sundberg und Linus Blomberg gegründet wurde, sind aktuell über 300 Mitarbeiter an drei Standorten in Stockholm und New York City beschäftigt. Und die schwedische Filmproduktionsgesellschaft Nordisk Film war bereits seit etwa einem Jahr Minderheitseigner von Avalanche. Am 30. Mai entschied sich Nordisk Film für die größte Transaktion in seiner 111-jährigen Firmengeschichte und übernahm zu 100% den Besitz von Avalanche Studios. Für insgesamt 117 Millionen Euro, wenn man den Deal von 2017 mit dazu rechnet. Neben diesem einen großen Deal besitzt Nordisk Film noch ein paar kleinere Anteile an weiteren nordischen Spieleentwicklern, etwa am Heroes & Generals Entwickler Retomoto. Avalanche soll auch in Zukunft unabhängig bleiben und eigene IPs entwickeln, aber auch in Kooperation mit anderen Studios und Publishern Lizenzprodukte herstellen. Ende Juni dürfte der neue Deal dann finalisiert sein. So denn, damit haben wir das Ende dieser Magazinfolge erreicht. Bevor die Kassette endet, folgt noch die feierliche Verlesung der Release-Termine für die kommenden zwei Wochen. Sprich, das erscheint unter anderem vom 2. bis 15. Juni für PC und Konsole. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Man nehme nur mal die letzte Magazinfolge. Da fielen die Infos zum Release von Detroit Become Human und Pixel Junk Monsters 2 einem Fehler meinerseits zum Opfer. Und ach, eine komplette und korrekte Release-Liste für diesen Zeitraum vorlesen zu wollen, Irrsinn. Aber Folgendes halte ich für erwähnenswert. Am 5. Juni etwa kommt das neue Spiel von Dontnod aus Frankreich, die das erste Life is Strange erschaffen haben. In Vampyr, V-A-M-P-Y-R, spielen wir im London des Jahres 1918 einen frisch gebackenen Vampir und wir müssen entscheiden, wie wir mit dieser Situation umgehen. Ob wir uns dieser neuen Gestalt ergeben oder ob wir London beschützen wollen. Wir sind schließlich Arzt und wo saugen wir unser Blut? Schließlich sind wir Vampir. Für PS4, Xbox One und PC wird Vampire wird das Spiel erscheinen. Und da wäre am 5. Juni auch noch Onrush, ein neues Rennspiel aus dem Hause Codemasters und eine ganz, ganz seltsame Geschichte. Es geht um Offroad Racing mit Motorrädern, Buggies und Trucks, also wie bei Motorstorm. Auch mit ganz viel Schlamm, alternativen Routen, Sprüngen und sowas. Aber es gibt so etwas wie Trash Mobs. Also einfach wegzudrängende KI-Gegner, die immer neu spawnen, so ein bisschen wie bei Titanfall. Und es geht nicht um das Gewinnen nach einer gewissen Anzahl Runden, sondern um das Holen von maximal vielen Punkten pro Zeit oder das Erobern und Halten von sich bewegenden Kontrollpunkten. Onrush ist ein extrem eigenwilliges, rennspielähnliches Actionspiel, bei dem man halt Fahrzeuge steuert, aber es ist kein klassisches Rennspiel. Ich weiß auch nicht, ob das Konzept am Ende aufgeht. Ich bin mir sicher, ich kapiere es bis jetzt auch noch nicht 100%. Besitzer von Xbox One oder PS4 werden es jedenfalls ab dem 5. Juni erfahren können. Und dann für die PS4, den PC und die Xbox One kommt am 5. Juni auch noch Warhammer 40k Inquisitor Martyr. Das ist ein Action-Rollenspiel im Stile von Diablo oder Torchlight, nur eben im beliebten, ebenso futuristischen wie düsteren Warhammer 40k-Universum. Wir spielen darin ein Mitglied der Inquisition, suchen uns unsere Klasse aus und säubern den Caligari-Sektor von Chaos-Truppen. Das Ganze soll eine Open-World-Sandbox-Action-Rollenspiel-Erfahrung werden und kommt von Neocore Games, den Machern der Van Helsing-Spiele. Am 7. Juni zwei kleinere Releases für Nintendo Switch. Zum einen kommt das Rundenstrategiespiel The Banner Saga 2, das für andere Plattformen bereits im April erschienen ist. Und dann auch noch der SNES-Klassiker Flashback in der 25th Anniversary Edition. Das 2D-Hüpf- und Actionspiel ist dabei kein HD-Remaster oder HD-Remake, trägt also den ganz klassischen Rotoskopie-Look des Originals. Dafür gibt es dann diverse Farbfilter, eine leicht angepasste Grafik, einen neuen Soundtrack und neue Funktionen, Gott sei Dank, zum Speichern und zum Zeit-Zurückspulen. Am 7. Juni kommt dann auch noch für PC, PS4 und Xbox One MotoGP 18, das neue Motorradrennspiel aus dem Hause Milestone, für Freunde von Motorrennen und Rennspielen. Oh je, mir fällt dazu überhaupt nichts ein. Am 12. Juni kommt dann für Xbox One, PS4 und PC Jurassic World Evolution. Ja, ein Spiel mit Filmlizenz und dazu noch eines, das nicht ganz mies sein könnte. Denn eine Parkaufbau- und Management-Simulation passt ganz wunderbar zur Filmfranchise. Und dann arbeitet mit Frontier Developments auch noch der richtige Entwickler dran. Das Team bewies bereits vor 2 Jahren mit Planet Coaster, dass es ein Händchen für das Genre hat. Aber wird das neue Spiel, in dem wir einen Dino-Park aufbauen und dabei die drei Bereiche Sicherheit, Forschung und Tourismus unter einen Hut bringen müssen, auch wirklich gut? Wir werden sehen. Einen Tag später und leider nur für den PC, der Bus-Simulator 18. Ja? Die Macher von Bus-Simulator 16 sind zurück mit 8 Busmodellen, etwa dem Setra S418LE Business. Und mit mehr Spiele und Mod-Support und Wettersystem und das alles mit der Unreal Engine 4. Na? Also, den 13. Juni sollten wir uns richtig dick im Kalender markieren. Und ja, ich mache mich hier gerade über das Spiel lustig, aber wer weiß, vielleicht ist es in seiner Nische ja ein echtes Highlight. Ich kann es beim besten Willen nicht einschätzen. Und am 15. Juni veröffentlicht Traveller's Tales sein 20. Lego-Spiel für so ziemlich jede Plattform. Also Switch, PS4, Xbox One und PC. Es heißt Lego die Unglaublichen und darin werden in der gewohnten Manier des Studios eine bekannte Lizenz, in diesem Fall sind das die beiden Pixar-Animationsfilme Die Unglaublichen sowie Die Unglaublichen 2, mit Lego vermählt und als einsteckerfreundliches Actionspiel verwirklicht. Und ich traue mir hierzu direkt die Prognose zu, dass das Spiel ganz in Ordnung sein dürfte, sind die Lego-Spiele von Traveller's Tales nämlich alle irgendwie. So, das war's mit dem ThePod-Magazin für dieses Mal. Wir haben fast das Ende erreicht. Vielen Dank für alle, die bis jetzt im Wagen sitzen geblieben sind. Jetzt ist aber langsam wirklich Zeit auszusteigen. Danke auch für die Unterstützung unseres Projekts via Patreon oder via Steady. Das ist ganz großartig und erlaubt uns das zu tun, was wir tun. Nämlich Spielejournalismus, der 100% unabhängig ist und Themen, auf die wir Bock haben. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit unserem weiteren Podcast-Angebot. Viel Spaß beim Diskutieren unter forum.gamespodcast.de. Ihr seid die Allerbesten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.